بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا المتن الطيب المبارك الموسوم بثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب. ومع اللقاء السابع وبين يديه، أحييكم بداية بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Erbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer Vortragsreihe bezüglich dieses Studiums. Und wir sind heute angekommen beim siebten Treffen bezüglich der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen von dem Buch von Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
في اللقاء الماضي فرغنا من قول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، هو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة الآية الثانية: وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، سورة فصلت الآية السابعة والثلاثون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، البقرة آية 21 وآية 22. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذا ما فرغنا من شرحه وبيانه في اللقاء الماضي. وكما تعودنا نستمع قبل البداية في درس اللقاء إلى من يذكرنا بهذه الجزئية من المتن. سترى من حفظ هذه الجزئية من المتن باللغة العربية وأيضا باللغة الألمانية. نعم ترجم.
Liebe Geschwister im Islam, zur Erinnerung bezüglich dem letzten Treffen sind wir stehen geblieben auf der Seite 4 für diejenigen, die die Kopien haben, in der Autor sagt, die drei Grundlagen. Wenn du gefragt wirst, welche drei Grundlagen sind es, die jeder Mensch wissen muss, so antwortet, der Diener muss seinen Herrn kennen, seine Religion sowie seinen Gesandten Mohammed, Friede und Segen auf ihm. Die erste Grundlage, das Wissen von Allah. Wenn du gefragt wirst, wer ist dein Herr, dann sage, mein Herr ist Allah, der mich und alle Weltenbewohner durch seine Gnade nährte. Er ist es, den ich anbete und außer ihm bete ich nichts an. Der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, Surat al-Fatiha, Vers 1 und 2. Alles außer Allah ist seine Schöpfung und ich bin ein Teil dieser Schöpfung. Und wenn du gefragt wirst, wie hast du deinen Herrn erkannt, dann sage, durch seine Zeichen und seine Geschöpfe. Zu seinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag, die Sonne und der Mond. Zu seinen Geschöpfen gehören die sieben Himmel und die sieben Erden, sowie alles, was in den Himmeln und auf der Erde und alles, was dazwischen ist. Der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, und zu seinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag, die Sonne und der Mond. Werft euch weder vor der Sonne noch vor dem Mond nieder, sondern werft euch vor Allah nieder, der sie erschaffen hat, wenn ihr tatsächlich ihm allein dient. Surat Fussilat, Vers 37. Und die Aussage des Erhabenen, gewiss, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Er lässt die Nacht den Tag überdecken, wobei sie ihn eilig einzuholen sucht. Und er schuf auch die Sonne, den Mond und die Sterne, für seinen Befehl dienstbar gemacht. Und er erschuf auch die Sonne, den Mond und die Sterne, für seinen Befehl dienstbar gemacht. Sicherlich sein ist die Schöpfung und der Befehl, segensreich ist Allah, der Herr der Welten. Surat al-A'raf, Vers 54. Er ist der Herr, der angebetet wird. Der Beweis ist die Aussage des Erhabenen. Und ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Der euch die Erde zu einem Ruhebett und den Himmel zu einem Gebäude gemacht hat und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt. So stellt Allah nicht andere als Segen, als seinesgleichen zur Seite. So stellt Allah nicht andere als seinesgleichen zur Seite, wo ihr es doch besser wisst. Surat al-Baqarah, Vers 21 bis 22. Der islamische Gelehrte Ibn Kathir, möge Allah mit ihm barmherzig sein, sagt in diesem Zusammenhang, der Schöpfer all dieser Dinge ist der Einzige, der Anbetung würdig ist. Und jetzt, liebe Geschwister, wie bei jedem Unterricht zuerst mal abhören, wer diesen Teil des Buches auswendig gelernt hat und wieder auf arabischer und ebenfalls auf deutscher Sprache.
Okay, arabisch, okay, ja.
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة يجب على الناس التي يجب على الإنسان معرفتها تقول معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين جميع عالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة.
كده الجويتش كده اثنان
سورة الفاتحة اثنان وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم توعدون
إياه تعبدون
سورة الفصلات
سبعة
وقوله تعالى
إن ربكم الله الذي
خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلقه حثيثا
والشمس والقمر
والنجوم
مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر
تبارك الله رب العالمين فيك
نعم
والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء
والسماء بناء
وأنزل من السماء
ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا
وأنتم تعلمون
نعم. قال ابن كثير
رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة
أحسنت ما شاء الله يعني برهان رجل ألماني وما شاء الله في اللغة العربية يا شيخ عربي عشان تخلي بالك اهو ليجتهد اهو ما شاء الله مين بقى يسمع باللغة الألمانية يذكر لنا حتى المعنى نعم
اوف دويتش اشباخ ان شاء الله عربي
اعطيها عربي طيب تفضل
Dann sagt, ein Diener muss die Kenntnis über seinen Herrn, über seine Religion und über den Propheten Mohammed
haben.
Die erste Grundlage ist das Wissen über Allah. Und wenn du gefragt wirst, wer ist dein Herr, so sage, mein Herr ist Allah, der mich und die gesamte und alle Weltenbewohner durch seine Gnade nährte. Er ist es, dem ich diene und ich diene niemandem außer ihm. Und der Beweis ist die Aussage Allahs, Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Surah Fatiha, Vers 2.
Alles außer Allah.
Alles außer Allah ist Schöpfung.
Ist seine Schöpfung. Ist
deine Schöpfung. Und ich bin ein Teil dieser Schöpfung.
Nein.
Und wenn du gefragt wirst, wodurch hast du Allah erkannt, so sage, ich habe Allah erkannt an deinen Zeichen und an deiner Schöpfung. Zu deinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag und die Sonne und der Mond. Und zu deiner Schöpfung gehören die sieben Himmel und die sieben Erden und was in ihnen und zwischen ihnen ist. Ja, du weißt, die Aussage Allahs. Und zu deinen Zeichen gehören die Sonne,
die Nacht und der Tag.
Nacht und der Tag und die Sonne und der Mond. Werft euch nicht vor der Sonne noch vor dem Mond nieder. Werft euch vor Allah nieder, der die beiden erschaffen, der diese erschaffen hat, wenn ihr wirklich ihm allein dient.
Sehr gut.
Und die Aussage Allah, wahrlich, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen hat. In 6 Tagen erschaffen hat und no. sich danach über seinen Thron erhob. Er lässt die Nacht den Tag überholen, bedecken, wobei diese versucht, eigentlich versucht, es
einzuholen. Ja. Und er schuf auch die Sonne.
Er schuf auch die Sonne und den Mond und die Sterne und machte sie dann wirklich nutzbar.
No.
Sein ist der Befehl, sein ist die Schöpfung und der Befehl. Segenreich ist Allah, der Herr der Welten.
Er ist der Herr,
der
angebetet wird.
Der angebetet wird. Der beweist die Aussage Allahs. O ihr Menschen, dient Allah dem Herrn,
eurem Herrn. Dient eurem Herrn.
Allah eurem Herrn.
Der euch und diejenigen.
Der euch erschaffen hat und diejenigen vor euch. Er macht euch die Erde auf das ihr Gott fürchtet werden möget. Er macht euch die Erde zu einem Probe und die Himmel zu einem Gebäude und gab euch Wasser, durch das er Früchte als
und vom Himmel Wasser herabkommen lässt.
Und, er lässt vom Himmel Wasser herabkommen, durch die er Früchte zur Versorgung hervorbringt.
Nein. So stellt Allah.
So stellt Allah niemanden zur Seite, wo ihr es doch wisst.
Oder seinesgleichen zur Seite, nein.
Rahman sagte, dass nur der Schöpfer all dieser Dinge würdig ist, angebetet zu werden.
Barakallahu fiik, sehr gut.
Barakallahu fiik, sehr gut. Barakallahu fiik. Al-an nantaqilu ila al-faqrat al-taliya. يقول المصنف رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون سورة المؤمنون آية 14 بعد 100 وفي الحديث الدعاء مخ العبادة ذكر المصنف هذا الحديث معلوم أن الحديث في سنده مقال أي ضعيف والصحيح الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة فالحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث ضعفه العلماء أما الصحيح الدعاء هو العبادة قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سورة غافر آية 60. نعم.
Wir machen inshallah weiter, indem wir den nächsten Teil des Buches behandeln, in dem der Autor Folgendes sagt. Einige Formen der Anbetung, Verehrung, yani Ibadah, die Allah vorgeschrieben hat und ihm alleine zustehen, sind die Hingabe an Allah, der Glaube, das Wissen um Allahs Aufsicht und Anwesenheit bzw. das Gute tun. Hier sind jedes Mal die arabischen Begriffe in Klammer genannt, aber ich glaube, die müssen halt nicht unbedingt erwähnen. Und zu diesen gehören das Gebet, die Angst, die Hoffnung, das Vertrauen, das Verlangen, die Ehrfurcht, die Demut, die Furcht, die Zuwendung, die Bitte um Hilfe, die Bitte um Zuflucht, die Bitte um Beistand, die Opferung und das Gelübde. Diese und andere Arten der Anbetung, welche Allah angeordnet hat, sind ausschließlich ihm, dem Erhabenen. Der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, Alhamdulillah. Und die Gebetsstätten gehören doch Allah, so ruft neben Allah niemanden an. Surah 72, Vers Nummer 18. Derjenige, der etwas davon, yani von diesen genannten Anbetungsformen, für jemand anderes verrichtet als für Allah, dieser ist ein Mushrik, yani ein Polytheist, ein Kafir, ein Glaubensverweigerer. Der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den er keinen Beweis hat, dessen Abrechnung liegt nur bei seinem Herrn. Gewiss, den Ungläubigen wird es nicht wohl ergehen. Surah 23, Vers 117. Das Bittgebet. Und im Hadith, yani in der Überlieferung, das Gebet, das Bittgebet ist der Kern der Anbetung. Und jeder von euch hat yani diesen Hadith da stehen. Und die Gelehrten sagen zu diesem Hadith, dass er als schwach eingestuft wurde. Dieser Hadith wurde als schwach eingestuft, dass ihr euch das inshallah mitschreibt, an den Rand, eine Randbemerkung macht. Das Bittgebet ist der Kern der Anbetung, ist eine schwache Überlieferung. Jedoch, was authentisch überliefert ist, ist die folgende Aussage, die Dua ist die Anbetung. Die Dua ist die Anbetung. Yani das Bittgebet ist die Anbetung, dies ist der authentische. Und diese hier, das Bittgebet, ist der Kern der Anbetung. Ich wiederhole es extra mehrmals, falls ich jemand nicht mitbekommen habe, ist ein schwacher Hadith, als ein schwach gestufter Hadith. Und er beweist die Aussage des Erhabenen, euer Herr sagt, ruft mich an, so erhöre ich euch. Gewiss diejenigen, die sich aus Hochmut verweigern, mir zu dienen, werden die Hölle demütig eingehen. Surah Ghafir, yani Surah Nummer 40, Vers 60. So viel zu diesem Teil.
بعد أن تقرر أن الرب هو المعبود بحق كان من المناسب أن تذكر أنواع العبادة التي يعبد الله عز وجل بها والتي يفرد سبحانه جل وعلا بها فهذا ترتيب مناسب جدا فبعد أن بين لنا المصنف رحمه الله تعالى وقرر عندنا أن الله جل وعلا هو المعبود بحق إذن لعلك تسأل فما العبادة التي يجب أن تصرف للمعبود بحق فبدأ المصنف يذكر لنا أنواع العبادة التي يعبد الله عز وجل بها ويفرض الله عز وجل بها وقد سبق أننا بينا وعرفنا العبادة وفي هذا اللقاء سوف نحاول التفصيل في هذا الباب.
Nachdem der Autor in seinem Buch bis jetzt sehr, sehr oft erwähnt hat oder mehrmals erwähnt hat, dass Allah Azza wa Jalla derjenige ist, der alleine der Anbetung würdig ist, sieht man hier, wie weise der Autor vorgegangen ist. Yani nachdem er das den Lesern klar gemacht hat, Allah Azza wa Jalla ist der Einzige, der Anbetung würdig ist, kommt er nur zum nächsten Schritt, indem er diese Arten der Anbetung erwähnt. Und das ist das, was wir heute inshallah machen werden. Wir werden uns etwas vertiefen in die Arten der Anbetung, wie hier der Autor erwähnt hat.
سبق أن وقفنا أمام تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعبادة واخترنا تعريف شيخ الإسلام لماذا لعدة أسباب أولا أنه أيسر في الفهم ثانيا أنه قريب من المآخذ الواردة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والتسليم وقريب المأخذ من النصوص لذا اخترنا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية لمفهوم العبادة قال رحمه الله تعالى: إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مرة ثانية، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعريفه للعبادة: إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهنا سوف أقف أمام هذا التعريف. شيخ الإسلام يقول: إن العبادة اسم جامع. اسم جامع أي جامع لأشياء كثيرة جدا. فيا ترى لأي شيء جامع؟ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. طب السؤال: كيف أعرف أن هذا القول أو هذا العمل أو هذا الأمر يحبه الله ويرضاه؟ ما السبيل إلى معرفة ذلك؟ إما عن طريق الإخبار في الكتاب أو في السنة أن الله عز وجل يرضى عن هذا العمل أو يحب هذا العمل. فمثلا تجد نصوصا كثيرة في القرآن وفي السنة تزيل بأن الله تعالى يحب هذا العمل أو يحب هذا القول. من ذلك مثلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن التوبة يحبها الله عز وجل، واضح؟ التطهر يحبه الله عز وجل. إذا أنت عندما تغتسل رفع للجنابة هذا العمل يحبه الله. أنت عندما تتوضأ من أجل الصلاة هذا العمل يحبه الله، إذن هو من عبادة. أنت عندما تقصر فتستغفر وتتوب فالتوبة عمل يحبه الله ويرضاه، إذن التوبة من العبادة. يبقى السبيل الأول لمعرفة أن هذا القول أو هذا العمل يحب الله ويرضى عن طريق الإخبار، أن يخبر الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك مثلا يقول: إن الله يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يحب أن تعبدوه ولا تشركوا شيئا إلى آخره. إذن يبقى عدم الشرك من المحبوبات، أن تعبد ربك وحده من المحبوبات لله عز وجل. يبقى دي أول سبيل لمعرفة ما يحبه الله ويرضى، اللي هو الإخبار، أن يخبر الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والتسليم أن هذا القول أو هذا العمل محبوب إلى الله عز وجل ومحبوب إلى نبيه عليه الصلاة والتسليم. الطريق الثاني بعد الإخبار أن يأتي الأمر به في الكتاب أو في السنة، أن يأتي الأمر به في الكتاب والسنة. فالله تعالى لا يأمر إلا بما يحب سبحانه جل وعلا، وكذلك النبي لا يأمرنا إلا بما يحب صلوات ربي وتسليماته عليه. فمثلا عندما تقرأ قول ربك عز وجل وأقيم الصلاة، هذا أمر، إذا الصلاة محبوبة إلى الله عز وجل، عبادة محبوبة، ماشي كده. لما يتكلم في قضية الزكاة وآتوا الزكاة أمر، إذن الزكاة فريضة وعبادة محبوبة إلى الله عز وجل. وآتوا حقها يوم حصاده، يبقى إخراج زكاة الزرع محبوبة إلى الله عز وجل، وهكذا. يبقى يأتي الأمر في الكتاب أو في السنة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله أو اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. هذه كلها أوامر، إذن هذه كلها محبوبات لله ولرسوله. يبقى التقوى عبادة محبوبة الله عز وجل، كذلك حسن الخلق عبادة محبوب إلى الله عز وجل، كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك مثلا في وجه أخيك صدقة. يبقى البسمة هنا عبادة. إذن لنا طريقان من خلالهما نتعرف على المحبوبات لله عز وجل ولرسوله، إما عن طريق الإخبار أن الله يحب ذلك، أن النبي يحب ذلك، وإما عن طريق الأمر بالقول أو بالفعل.
Bereits, wie schon erwähnt, die Erläuterung von Ibn Taymiyyah rahimahullah bezüglich der Ibadah, bezüglich der Anbetung zu Allah Azza wa Jal. Warum erwähnen wir hier die Aussage von Ibn Taymiyyah rahimahullah? Weil diese eigentlich in ihrer Art und Weise sehr leicht verständlich ist und man eigentlich weniger Probleme hat, diese Aussage zu verstehen. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt, die Anbetung ist ein allgemeiner Name für alles, was Allah liebt und gefällig ist, yani mit allem, was Allah Azza wa Jalla ebenfalls zufrieden ist, von Aussagen und Taten, die nach außen erscheinen und ebenfalls nach innen. Okay? Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt, die Anbetung ist ein allgemeiner Name für alles, was Allah liebt und ihm gefällig ist, von Aussagen und Taten, seien sie nach außen zeigend oder nach innen. Die Bedeutung hier für der allgemeine Name steht dafür, dass es eine große Menge an guten Taten an der Ibadah gibt, die Allah Azza wa Jal yani liebt. Und nun die Frage, die man sich immer wieder in seinem Leben stellen sollte, bevor man eine Tat macht oder nachdem man eine Tat macht, wie erkenne ich, ob Allah diese Tat liebt oder ob er diese Tat nicht liebt? Ob Allah Azza wa Jal diese Tat liebt oder diese Tat nicht liebt? Das erste Mittel oder der erste Weg, diese herauszufinden, wie der Sheikh erwähnte, ist, wenn ein Beweis aus Koran oder aus Sunna gekommen ist. Wenn ein Beweis aus dem Koran und der Sunna gekommen ist. Yani nicht nur, dass es jedem Außenstehenden normal als eine gute Tat erscheint, sondern es kommt ein Beweis aus dem Koran und der Sunna von Allah Azza wa Jal oder vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah liebt die Reuenden und die sich Reinigenden. Allah liebt die Reuenden und die sich Reinigenden. Yani ist dies eigentlich ein Beweis genug aus dem Koran, dass Allah Azza wa Jal genau diese Taten liebt, wenn man Reue zeigt, wenn man Istighfar zeigt, wenn man zu Allah Azza wa Jal zurückkehrt und ebenfalls, dass man sich reinigt, sei es von großer Unreinheit, Al-Ghusl oder von der kleinen Unreinheit, dass man den Wudu vollzieht. Also halten wir fest, dies ist ein Beweis dafür, dass Allah Azza wa Jal diese Tat liebt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ebenfalls in vielen Überlieferungen Dinge erwähnt, die Allah Azza wa Jalla liebt, wenn man diese vollzieht. Die Allah Azza wa Jalla liebt, wenn man diese vollzieht. So viel zu dem ersten Punkt. Das zweite Mittel herauszufinden, ob Allah Azza wa Jalla eine Tat liebt oder ob er sie nicht liebt, ist, wenn ein Befehl aus dem Koran oder der Sunna gekommen ist. Wenn ein Befehl aus dem Koran und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Wie beispielsweise Allah Azza wa Jalla in mehreren Stellen im Koran erwähnt, so verrichtet das Gebet oder so entrichtet die Zakat. So entrichtet die Zakat. Dies bedeutet, wenn Allah Azza wa Jal mir diese Angelegenheit zum Befehl macht, yani, dass ich diese Sachen vollziehen soll, es ist gleichzeitig ein Beweis dafür, dass Allah Azza wa Jal diese Tat liebt, sonst hätte er nicht den Befehl dafür gegeben. Ebenfalls der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einer authentischen Überlieferung, fürchte Allah, wo auch immer du bist, und lass der schlechten Tat eine gute Tat folgen, und behandle die Menschen mit gutem Charakter oder behandle die Menschen mit Güte. Dies ist ein Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der uns einen Befehl gibt, dass man Allah azza wa jalla zu jeder Zeit oder wo auch immer man ist, fürchten sollte. Dies bedeutet, dass dies eine beliebte Art und Weise der Anbetung ist zu Allah subhanahu wa ta'ala. So viel zu diesen zwei Punkten. Wenn man sich die Frage stellt oder ob man sich nicht im Klaren ist, ob diese Tat, die ich jetzt vorhabe zu vollziehen, eine gefällige Tat zu Allah azza wa jalla ist oder nicht. Nein, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagt, oder steht im Buch, ja, was hat er für ein genauer Wortlaut, sagt er auch allgemeiner Name, oder? Okay, die Anbetung ist ein allgemeiner Begriff für alles, was Allah liebt und gefällig ist, von Aussagen und Taten, nach außen zeigend oder nach innen, dies ja nie während der Übersetzung, die ungefähre Übersetzung, die Brüder diesem Buch haben, Seite 39 bei dem blauen Buch, ja? Genau, Seite 39 ganz unten sagt dies Ibn Taymiyyah rahimahullah.
قد علمنا الطريق إلى ما يحبه الله ويرضاه من أقوال الأعمال إما عن طريق الإخبار وإما عن طريق الأمر في الكتاب أو السنة. بمفهوم المخالفة لابد أن نتعرف على ما يبغضه الله عز وجل أيضا عن طريقين، إما عن طريق الإخبار وإما عن طريق النهي أو التحذير أو الذم. فمثلا نقرأ في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي يخبر الله عز وجل فيها أنه يضرب شيئا معينا، من ذلك مثلا إن الله لا يحب الكافرين، إن الله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب الفساد. هذا كله، إذن كل هذه مبغوضات لله عز وجل: الكفر، الشرك، النفاق، الفساد إلى آخره. يبقى إما عن طريق الإخبار أن الله تعالى لا يحب ذلك، يبغض ذلك. كذلك في السنة نصوص كثيرة جدا يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يبغض بعض الأمور، من ذلك كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذه كلها مبغوضات لله، مكروهات، الله يكرهها، الله عز وجل يبغضها. فالله تعالى يكره، نعم، وهذه من صفات الله عز وجل التي تليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. إذن عن طريق الإخبار أن الله يبغض كذا أو يكره كذا، أو عن طريق النهي، النهي أو التحذير من الفعل أو ذم الفعل، من ذلك مثلا ولا تقربوا الزنا، نهي للتحريم، إذن الله يبغض ذلك. كذلك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نهي في دل أن الله يبغض ذلك. كذلك نجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الكثير من الحديث، من ذلك إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، من تحذير. إذن هذا الفعل قبيح، يبغضه الله ويبغضه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن المبغوضات إما عن طريق الإخبار أن الله يبغض ذلك أو لا يحبه، أو عن طريق النهي والتحذير وذم الفعل أو القول.
Ebenfalls, liebe Geschwister im Islam, nachdem wir erwähnt haben, was Allah Azza wa Jal liebt, oder nachdem man die Methoden genannt hat, um herauszufinden, ob Allah Azza wa Jal eine Tat liebt oder ob sie ihm gefällig ist oder nicht, gibt es ebenfalls im Umkehrschluss die Art und Weise herauszufinden, ob Allah Subhanahu wa Ta'ala eine Tat hasst oder ob er diese Tat nicht hasst. Dass man weiß, was Allah Azza wa Jal liebt und was Allah Azza wa Jal nicht liebt. Ebenfalls nehmen wir hier Beweise aus dem Koran und der Sunna. Wenn zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala im heiligen Koran sagt, Allah liebt nicht die Ungerechten oder Allah liebt nicht den Frevel oder Allah liebt nicht die Heuchelei, die sind alles Beweise dafür, dass Allah azza wa jalla genau diese Taten nicht mag. Ebenfalls in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dies zur Botschaft aus dem Koran. Ebenfalls, und das ist ebenfalls eine weitere Methode, auch aus dem Koran zu entnehmen, aber wenn ein direktes Verbot dieser Tat kommt, denn vorher haben wir erwähnt, das, was Allah azza wa jalla nicht mag, Allah liebt nicht die Ungerechtigkeit, Allah liebt nicht den Frevel, Allah liebt nicht die Heuchelei, und ebenfalls, wenn es in Art und Weise eines Verbots kommt, wie zum Beispiel, wenn Allah azza wa jalla sagt, und nähert euch nicht der Sinna, yani die Sinna ist die Unzucht, und nähert euch nicht der Unzucht, dies ist ein direkter Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, und nähert euch nicht dieser Tat, ein direkter Befehl, der gekommen ist, um zu zeigen, was die Folgen davon sind. Ebenfalls aus dem Koran, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sinngemäßer Übersetzung sagt, wehe euch mit der Vermutung, diese ist wahrlich die größte Lüge. So viel zur sinngemäßen Übersetzung. Also halten wir fest, liebe Geschwister, um herauszufinden, ob Allah azza wa jalla eine Tat hasst oder nicht hasst, gilt es ebenfalls, die Nachricht aus dem Koran zu entnehmen, wenn Allah azza wa jalla eine Tat nicht mag, und ebenfalls, wenn sie in Form eines Verbotes kommt und direkt von dieser Tat versucht abzuhalten.
إذا عرفنا ما يحب الله ويرضاه والطريق إلى معرفة ذلك، كذلك ما يبغضه الله ويكرهه والطريق إلى ذلك. وده مهم جدا لطالب العلم أن يضبط مثل هذه المسائل. الضبط هنا مطلوب شرعا عشان تبقى فاهم يعني عبادة، والطريق إلى معرفة العبادة كيف، واضح؟ فمهم جدا الضبط، ضبط هذه المسائل مهم جدا لطالب العلم. طيب، يواصل شيخ الإسلام في تعريف فيقول إن العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هنا قسم لنا العبادة إلى قسمين لا ثالث لهما، الأول عبادة قولية والثاني عبادة عملية. إذن عند العبادة تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، القسم الأول عبادة قولية، القسم الثاني عبادة عملية. والعبادة القولية نقسمها قسمين، قول القلب وقول اللسان. العبادة القولية نقسمها قسمين، قول القلب وقول اللسان. والعبادة العملية نقسمها ثلاثة أقسام، عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. مرة ثانية، شيخ الإسلام قسم لنا العبادة إلى قسمين لا ثالث لهما. القسم الأول، ويريد تخطط كده في الكتاب في الكراس بتاعك، يبقى العبادة في الوسط، اعمل كده فهمين تحت منها، واحد عبادة قولية، ثاني عبادة عملية. تعالى تحت العبادة القولية قسمها قسمين، قول القلب وقول اللسان. تعالى تحت العبادة العملية قسمها ثلاثة أقسام، عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. نعم.
So, kehren wir wieder zurück von der Aussage oder zu der Aussage von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, nachdem wir die Wege bzw. die Methoden kennengelernt haben, wie man erkennt, ob Allah eine Tat mag oder ob er diese Tat nicht mag. Weiterhin sagt der Sheikh ibn Taymiyyah rahimahullah, wie wir erwähnt haben, ein allgemeiner Begriff für alles, was Allah liebt und gefällig ist. Jetzt haben wir dies yani kennengelernt von Aussagen und Taten. Jetzt kommen wir zu diesem Teil der Passage von Aussagen und Taten. Und dies ist das, was jeder Schüler des Wissens yani auf jeden Fall beherrschen sollte. Das ist die Arten der Anbetung, gibt es zwei Arten der Anbetung. Und es gibt keine dritte Tat der Anbetung. Es gibt zwei Taten der Anbetung. Und damit man die richtig unterteilt, kann man jetzt vielleicht oben einen Begriff mittig schreiben, yani in der Mitte, die Anbetung. Okay? Und dann einen Pfeil nach rechts machen und einen Pfeil nach links machen. Zu dem Pfeil dann links schreibt man die Aussagen. Zu dem Pfeil links kann man schreiben die Aussagen. Und was steht dem genau gegenüber auf der rechten Seite? Die Tat oder die Praxis. Aber man kann besser schreiben die Taten. Hat das jeder? Nein, Al-Qawl ist die Aussage, Wal-Amal ist die Tat. Yani du schreibst in der Mitte die Anbetung, das ist die Ibadah, dann schreibst du ganz links Al-Qawl, yani die Aussage, und ganz rechts die Tat. Die Aussage wiederum lässt sich in zwei unterteilen. Yani ich sage das extra so ein bisschen mehrmals, damit man das als so richtige Skizzen-Schaller dann in seinen Unterlagen hat. Die Aussage, die er ganz links geschrieben hat, lässt sich wiederum unterteilen. Da kann man wieder einen Pfeil nach rechts und einen Pfeil nach links machen. In die Aussage des Herzens und die Aussage der Zunge. Die Aussage des Herzens und die Aussage der Zunge. Auf der anderen Seite, wo wir die... Das kommt erst, das kommt zur Tat. Genau. Die Aussage lässt sich unterteilen in die Aussage des Herzens und die Aussage der Zunge. Genau auf der anderen Seite, wo wir die Tat haben, lässt sich diese unterteilen in drei. Lässt sich diese unterteilen in wiederum drei kleine Pfeile. Einmal die Tat des Herzens, dann die Tat der Zunge und dann die Tat der Extremitäten, die Tat der Gliedmaßen, wenn man es so nennen möchte. Also halten wir nochmal fest, liebe Geschwister, wir haben einmal oben Ibadah, dann haben wir die Aussage. Die Aussage lässt sich unterteilen in die Aussage des Herzens und die Aussage der Zunge. Genau gegenüber haben wir die Tat lässt sich unterteilen in drei. Einmal die Tat des Herzens, die Tat der Zunge und die Tat der Extremitäten, der sogenannten Gliedmaßen.
وهذا قد بينا كثيرا عندما تكلمنا عن تعريف الإيمان عند أهل السنة، فقد عرفوا الإيمان أنه قول وعمل ونية، وأنه يزيد وينقص. لما تكلمنا عن القول والعمل قلنا هذا التقسيم المذكور عندكم، وقلنا أن الدليل على ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم الذي جاء في الصحيح، قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. فأشار في هذا الحديث إلى القول والعمل بأقسامه. فالقول في قوله قول لا إله إلا الله، ويشمل قول القلب وقول اللسان. العمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام وإماطة الأذى عن الطريق، عند عمل للجوارح، أدي عمل الجوارح. والثالثة قال: والحياء شعبة من الإيمان، إشارة لأعمال القلوب. لأعمال إيه؟ القلوب، لأن الحياء من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. بهذا يتضح لنا هذا التقسيم الذي ذكرت لكم آنفا في تقسيم العبادة القولية والعملية وتقسيم القولية والعملية. فنذكر أمثلة على كل قسم. هناخد مثلا العبادات القولية، نقسمها قسمين: قول القلب وقول اللسان. فمن قول القلب مثلا التصديق الجازم والاعتراف بأن الواحد الأحد هو الله، وأن خاتم الرسل هو محمد عليه الصلاة والسلام. أن يقر قلبك أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ده بنسميه قول القلب. كذلك من قول القلب النية، إنما الأعمال بالنية، فالنية من أقوال القلب. لذا أخطأ من تلفظ بالنية، نقول له إن النية من أقوال القلب مش من أقوال اللسان، لذا من تلفظ بها ابتدع وخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كحال الكثيرين من بسطاء الناس وعوام الناس. يجي يصلي يقول لك: نويت أصلي صلاة الظهر فرضا علي 4 ركعات، وناس يقول سرية، وناس يقول خلف الشيخ سيد عبد العاطي في مسجد السنة مدينة سولتباخ في ألمانيا، وحسب التوقيت المحلي مدينة ألمانيا. دي مشكلة كبيرة، نقول له هذه بدعة. لماذا؟ لأن النية من أقوال القلب وليست من أقوال اللسان، فلا يجوز التلفظ بها إلا في حالة واحدة، وهي أيضا خلاف بين العلماء في قضية الحج والعمرة، لأن النبي تلفظ. بعض العلماء أيضا يقول ها هنا أيضا يعني يفضل أن تكون بالقلب، لأن النبي فعل هذا تعليما لأمته، واضح؟ تعليم في المنسك عشان تعرف تحدد النسك اللي أنت هتقوم به، واضح؟ إنما الأصل فيها إيه؟ أن تكون في القلب، لأنها من أقوال القلوب. ماشي كده؟ فده قول القلب، الاعتراف بوحدانية الله ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام، اللي بنسميه التصديق الجازم الذي لا ريب فيه، مش مجرد تصديق عادي، ده تصديق زائد في جزم وعدم ارتياد. طيب، والنية كمان من أقوال القلب. نيجي بقى نشوف قول اللسان، أن تتلفظ بذلك فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يبقى أنت لما تكتب عندك في التقسيم كده في العبادات القولية هتقول قول القلب: واحد، الإقرار بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 2، النية، نحلها القلب. طيب، دي من أقوال القلب. تيجي القول اللسان، تكتب كده: يتلفظ اللسان بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا عن قول القلب وقول اللسان. نعم.
Ebenfalls, liebe Geschwister im Islam, diese Unterteilung gab es auch, nachdem wir den Begriff des Iman kennengelernt haben. Nachdem wir den Begriff des Iman kennengelernt haben und gesagt haben, dass dies sich unterteilen lässt in einmal die Tat des Herzens, die Tat durch die Aussage und die Tat an sich, dass sich dies in drei unterteilen lässt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, dass der Iman aus paar und 70 Zweigen besteht. Die höchste ist La ilaha illallah, yani die Aussage von La ilaha illallah, und die letzte ist, ein Hindernis vom Weg wegzuräumen, und die Schamhaftigkeit, sagt er, ist ein Teil des Iman. Hier haben die Gelehrten diesen Hadith entnommen, und yani steckt wirklich viel Weisheit dahinter. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, die höchste ist La ilaha illallah, yani eine Aussage. Und die letzte ist, ein Hindernis vom Weg wegzuräumen durch eine Tat, und die Schamhaftigkeit ist ein Teil des Iman, das heißt, sie findet ebenfalls im Herzen statt. Daraus haben die Gelehrten das entnommen, dass sich der Iman unterteilen lässt in Aussage, in Tat und die Tat des Herzens an sich. Kommen wir nun zurück zu unserer Veranschaulichung hier, als wir kennengelernt haben, was die Ibadah bedeutet. Und jeder von euch hat diese Skizze jetzt, da stehen Ibadah links, die Aussagen. Dann haben wir gesagt, die Aussage des Herzens. Und dies kann in Form von Wahrhaftigkeit sein. Der Sheikh hat hier ein paar Beispiele genannt, damit man dies besser versteht. Beispielsweise die Wahrhaftigkeit gegenüber der Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala und der des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebenfalls, was im Herzen stattfindet, ist die Absicht zu fassen zu einer Tat. Deswegen sagen die Gelehrten, dass der Ort vom Fassen der Absicht im Herzen ist. Und hier sehen wir, dass viele Menschen aus Unwissenheit heraus viele Erneuerungen in der Religion praktizieren. Indem sie zum Beispiel, bevor sie das Dor-Gebet verrichten, die Absicht mit der Zunge sagen. Also dies zu einer Aussage der Zunge machen, obwohl dies eigentlich falsch ist, denn es ist eine Aussage des Herzens. Und sie stellen sich zum Gebet und sagen, jetzt bete ich das Dor-Gebet, ich bete 4 Gebetseinheiten, es sind leise Gebetseinheiten. Oder wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat, sie beten hinter dem Sheikh, ich bete jetzt das Dor-Gebet, hinter dem Sheikh Sayyid Abdelati in Masjid Sunna in Sulzbach, in Deutschland, in Europa, nach der und der Uhrzeit. Denn dies sind alles falsche Angelegenheiten. Die Absicht ist eine Aussage des Herzens. Geben wir ein Beispiel für die Aussage der Zunge. Ist genau dies, was wir eben veranschaulicht haben, das, was du im Herzen hast, dass du die Wahrhaftigkeit besitzt gegenüber der Botschaft, dass du dies ebenfalls aussprichst, dass du die Worte des Monotheismus aussprichst, indem du zum Beispiel sagst, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dies ist eine Aussage der Zunge und dies spiegelt das wieder, was du in deinem Herzen schon verinnerlicht hast.
ننتقل للقسم الثاني من أقسام العبادة اللي هو العبادة العملية وإحنا قسمناها 3 أقسام قلب لسان جوارح فنشوف كده بعض عبادات القلب العملية من ذلك حتى المصنف ذكر أصنافا كثيرة من العبادة الظاهرة والباطنة إحنا نبدأ نأصل الكلام ده ونحطه عندك كده في التقسيم المذكور عندك حتى يكون الأمر واضح بالنسبة لك يسير هنيجي نشوف عبادة القلب العملية 1 الإخلاص عمل من أعمال القلب اكتب تحت عبادة القلب كده العملية 1 الإخلاص كما ذكر المصنف كده ذكر أنواع من العبادة يبقى الإخلاص من أعمال إيش القلب 2 التوكل على الله من أعمال القلب 3 الخوف وخلي بالك أن الخوف ينقسم قسمين في خوف فطري أو جبلي وهذا لا يأثم فيه الإنسان إنما المقصود في عبادة الخوف اللي هو الخوف التعبدي خوف العبادة أو بيسمي العلماء خوف السر وده لسه يجلطه التفصيل إن شاء الله في المتن اللي معانا هنبدأ نوضح هذه الأمور مثلا خوف الجبل اللي واحد بيعدي يلاقي كلب يخاف منه عادي لا حرج مش عارف أسد بيجري وراك في أسد بيجري وراك مفيش الحمد خلاص كله في محبوس دلوقتي ها يرحمك الله خلاص ده خوف جبلي لازم أخاف ماشي كده إنما في بقى خوف تعبدي وده لا يكون إلا لله عز وجل أن تعتقد مثلا في المخلوق أنه ينفع يدور من دون الله عز وجل فتخافه وتخشى ده شرك بالله رب العالمين ماشي كده لسه هنتكلم إذن الخوف من الله عبادة من عبادات إيش القلب الإنابة الاستعانة الخشية دي كلها بنسميها إيه أعمال القلب أعمال القلب المحبة الرجاء اكتب عدد العبادات دي كلها وذلك في مصنفات كثيرة جدا جدا في أعمال القلوب مثلا مصنف طيب للشيخ المنجد حفظه الله تعالى بعنوان أعمال القلوب من المصنفات الطيبة الجميلة اللي بيركز فيها على عبادة القلب العملية، بيذكر لك في أنواع العبادات العملية للقلب تفصيلا، فمن الرجاء، من المحبة، الخشية، الإنابة، الاستعانة، الاستغاثة إلى آخره. طيب ننتقل للسان، أعمال اللسان، منها الاستغفار، منها ذكر الله عز وجل، منها الدعوة إلى الله عز وجل، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها إصلاح ذات البين، إصلاح بين المتخاصمين، منها الكلمة الطيبة، القول في الخير، دي كلها من أعمال اللسان. نيجي بعد كده لأعمال الجوارح، حتى المصنف ذكر الإسلام والإيمان والإحسان من العبادات، يعني يقصد الأعمال الظاهرة، الإسلام في صلاة من أعمال الجوارح، ماشي كده، الحج من أعمال الجوارح، تبدأ تسافر، تحمل مشقة، تطوف، تسعى، ترمي الجمار إلى آخره، دي عبادة. العمرة من أعمال الجوارح، كذلك من أعمال الجوارح المشي في قضاء حوائج المسلمين ببدنك، إنك تتحرك، زيارة المسلمين، دي كلها أعمال الجوارح، ماشي كده. يبقى إذن هذا عن تقسيم العبادة. وخلي بالك أن شيخ الإسلام قال من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فأنا عندي برضو من الأقوال في منها الظاهر وفي منها الباطن، وكذلك من الأعمال منها الظاهر ومنها الباطن. فقلنا مثلا من الأقوال الباطنة قول القلب، النية باطنة، الإقرار بالتوحيد في القلب من الأقوال الباطنة. أما الأقوال الظاهرة أن تتلفظ بلسانك فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أن تذكر ربك بلسانك بصوت مسموع إلى آخره. كذلك الأعمال في منها الباطنة ومنها الظاهرة، أعمال باطنة زي أعمال القلوب، إخلاص، توكل إلى آخره. الأعمال الظاهرة كما ذكرنا صلاة، العمرة، الحج إلى آخره. واضح هذا عن تأصيل مفهوم العبادة وذكر أقسام العبادة والطريق إلى معرفة ما يحبه الله ويرضى. نعم.
Wir machen weiter mit dieser Skizze, die wir angefangen haben, die Geschwister, nachdem wir Beispiele genannt haben für die Aussagen, einmal die Aussage des Herzens und einmal die Aussage durch die Zunge, kommen wir nun zur gegenüberliegenden Seite, zu der Praxis oder besser gesagt zu den Taten. Diese haben wir in drei unterteilt, einmal die Taten des Herzens, die Taten der Zunge und die Taten der Extremitäten. Zu den Taten des Herzens gehört beispielsweise Al-Ikhlas, also Aufrichtigkeit besitzt mit Allah subhanahu wa ta'ala. At-Tawakkul, dass du dich auf Allah Azza wa Jal verlässt. Die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier sehen wir, muss man unterscheiden, es lässt sich unterteilen in zwei Kategorien der Angst. Es gibt einmal die natürliche Angst, die jeder Mensch von uns mit seiner inneren Veranlagung besitzt. Zum Beispiel, wenn er verfolgt wird von einem Tiger oder von einem Löwen oder ähnliches, jeder von uns bekommt Angst und er versucht zu flüchten. Aber die Angst, für die du belohnt wirst, ist die Angst vor der Abrechnung mit Allah subhanahu wa ta'ala, dass du dich fürchtest vor deinem Herrn. Ebenfalls die Demut, die Liebe, die Hoffnung. Und hier sehen wir, der Gelehrte Al-Munajjid, rahimahullah, hat ein Kapitel gemacht, in dem er Hafidahullah, ein Kapitel, die Taten des Herzens. Ebenfalls zu den Taten der Zunge gehört Istighfar, dass man um Vergebung bittet bei Allah subhanahu wa ta'ala, das Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala, das Gute gebieten, das Schlechte verbieten, die gute Aussage zwischen Menschen versuchen, Versöhnung zu richten und diese ganzen schönen Dinge, die ganzen guten Dinge, die man mit der Zunge treffen kann. Zu den Taten der Extremitäten zweifellos gehört natürlich der Islam. Yani wenn man die Religion des Islam lebt, sei es jetzt von Hajj oder Umrah und das Gebet vollziehen und alles, was man irgendwie mit seinen Körperteilen anstellen kann, was Allah Azza wa Jalla gefällig ist. Und der Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah macht hier weiter, indem er die Taten des Inneren und des Äußeren nennt. Und das ist das, was wir ebenfalls hier schon erwähnt haben, zu den Taten des Inneren, die Taten des Herzens, Demut, Bescheidenheit, Schamhaftigkeit und so weiter und so fort. Und die Taten nach außen, die man mit seinen Extremitäten nach außen zeigt.
لهذا القدر إخوتنا نكون قد بينا مفهوم العبادة وأقسام العبادة، فأرجو أن يكون الكلام مفهوما واضحا بينا، وأن المعنى يكون قد استقر عندكم. هنقف هنا عند بيان مفهوم العبادة، ووصلنا لقول المصنف: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، وذكر الأدلة على ذلك في سورة المؤمنون آية 117. إن شاء الله نقف مع هذا إن كد البقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
So machen wir weiter, liebe Geschwister, indem wir hier angekommen sind und hier heute veranschaulicht haben, was es mit der Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala auf sich hat. So werden wir inshallah nächstes Mal wieder weitermachen, da wo wir stehen geblieben sind. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und euch um Vergebung. Ich komme sofort.